Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Willkommen zu einem Hörgang exklusiv mit Martin Burger und ich darf Sie durch diese Folge begleiten. Unser Thema heute, wie aktuell ist Asthma? Asthma ist ja eine chronische Erkrankung der Atemwege und wenn von vulnerablen Gruppen die Rede ist, die zum Beispiel vom Klimawandel betroffen sind, dann sind immer auch Atemwegspatienten gemeint. Wir nehmen uns dieses wichtigen Themas heute an und bringen Sie auf den letzten Stand in Sachen Asthma. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Mundi Pharma. Die im Podcast vertretenen Ansichten spiegeln die persönlichen Erfahrungen der Referenten wider. Mehr als 1 Million Menschen haben eine Lungenerkrankung wie Asthma oder COPD. Uns interessieren heute neben den Grundlagen, den Symptomen und den Arten von Asthma, die es gibt, vor allem die Behandlungsoptionen. Dazu haben wir uns 2 Lungenfachärzte vors Mikrofon geholt. Universitätsdozent Dr. Felix Wandke. Er ist Leiter des Allergiezentrums in Floridsdorf.
Grüß Gott.
Und ich begrüße den niedergelassenen Lungenfacharzt mit Ordinationen in Waidhofen an der Ips und in St. Valentin, Dr. Alexander Lindemeyer. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Eine Einstiegsfrage für Dozent Wandke. Wie aktuell ist Asthma heute?
Also Asthma bronchialis ist ein ganz ein wesentliches Thema. Wenn Sie die Altersgruppen anführen, so wissen wir, dass ca. 10% der Kinder Asthma haben. Und Asthma bronchialis ist somit die wesentlichste pneumologische Erkrankung im Kindesalter. Bei den Erwachsenen haben wir so ca. 4-5% Asthmatiker. Und auch da ist das kein kleiner Prozentsatz. Und wenn Asthma nicht entsprechend behandelt ist, ist es eine deutliche Verschlechterung der Lebensqualität. Und wenn man es gar nicht behandelt, was Gott sei Dank heute ganz, ganz selten ist, dann kann es sogar zum Tode führen. Also Asthma ist nicht zu unterschätzen.
Herr Dr. Lindemeyer, welche Altersgruppen werden bei Ihnen vorstellig in der Praxis?
Also eine Sache ist, wann oder welche Altersgruppen betroffen sind. Da muss man sagen, Asthma kann alle Altersgruppen betreffen, sage ich jetzt einmal, vom Volksschulalter bis zum Senior. Die andere Frage ist, wann wir es sehen oder wann wir es erstmalig diagnostizieren. Und da bringen wir Asthma sehr häufig mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Verbindung. Das soll aber nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass auch einmal bei einem älteren Menschen ein Asthma erst diagnostiziert werden kann. Ja, also wenn Sie eine ältere Person haben, die entsprechende Symptomatik bietet, bitte immer auch an das Asthma denken. Bei uns in den meisten Fällen manifestiert sich Asthma oder wird diagnostiziert in 2 Häufigkeitsgipfeln. Ich sehe es vor allen Dingen bei Volksschulkindern. Ja, also so typischerweise 8. bis 10. Lebensjahr, da kristallisiert sich eine Asthma-Diagnose sehr häufig heraus. Ja, wir haben die ganz Kleinen, die Kleinkinder vor dem Schulalter. Da ist für mich oft klinisch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Da sehen wir sehr häufig das Krankheitsbild der obstruktiven Bronchitiden, das täuschend ähnlich wie ein Asthma ausschauen kann, aber sich meistens gutartig verhält und im Schulalter, mit Eintritt ins Schulalter oder ein bisschen später, sich in Wohlgefallen auflöst. Ja, also so die Volksschule ist die Zeit, wo sich die erste Häufigkeitsgruppe kindlicher Asthma-Patienten herauskristallisiert. Und dann sehe ich ganz gerne noch einen zweiten Inzidenzgipfel im jungen Erwachsenenalter. So zwischen 20 und 25 kommt es auch noch gehäuft zum Auftreten von Asthma-Bronchiale. Das sind sozusagen die Altersgruppen, wo wir es sehen, wo es kommt. Danach zieht sich das aber fort. Ja, das heißt also, betroffen können alle Altersgruppen.
Welche Symptome sind typisch für Asthma?
In der Praxis eine wichtige Frage. Je kleiner und je jünger Kinder sind, desto schwieriger, sage ich jetzt einmal, oder desto eher muss man auf Symptome wie Husten, Atemgeräusche achten. Aber die Kinder nehmen diese Atemnot, wie sie der Erwachsene oder größere Asthma-Patient kennt, oft als solches nicht wahr. Die tun sich noch schwer, ein bisschen ihre Atemsituation selbst zu spüren. Dass, da ist es vor allen Dingen das Husten, in der Nacht aufwachen, eben mit Hustenanfällen, gehäufte Krankheitsepisoden, eine Anfälligkeit auf Atemwegsinfekte. Ja? Kinder, die von einer Bronchitis in die nächste rutschen. Das sind alles Hinweise, das ist nicht immer ein diagnostischer Baustein, den man macht, sondern irgendwo gemeinsam zeichnet.
Also de facto ist Asthma eine chronische Entzündungsreaktion der Bronchien, die einen chronischen Verlauf hat. Das heißt, man hat das Asthma dezidiert über viele Jahre. Was sind die klassischen Symptome? Also wenn ein Patient häufig hustet, auch in der Nacht, das ist sehr typisch fürs Asthma, Atemnot hat, einerseits bei Belastung, andererseits aber auch in Ruhe, das wäre dann schon ein sehr massives Asthma. Und eventuell kann man pfeifendes Atemgeräusch hören, das ist so typisch für Asthma.
Giemen?
Giemen, genau.
Welche Asthmatypen unterscheiden Sie?
Heutzutage spricht man von Typ 2 Asthma, das ist das allergische Asthma und das ist das eosinophile Asthma. Rein vom Hinschauen kann man das nicht unterscheiden. Generell ist es so, desto jünger die Patienten sind, desto eher ist mit einem allergischen Asthma zu rechnen, wobei da die Hauptauslöser die Hausstaubmilbenallergie ist, die Katzenallergie und zum Teil auch die Pollen. Werden die Patienten älter, so kann das sogenannte eosinophile Asthma auftreten, das auch so ausschaut wie normales Asthma, aber halt ein bisschen einen anderen Grund hat. Dann gibt es auch diese Late Onset, also dass man erst mit 40 ein Asthma bekommt, das ist dann meistens eosinophil. Von der Behandlung sind sie relativ ähnlich. Die einzige Ausnahme beim Asthma ist das schwere Asthma. Das ist das, das trotz voller Therapie nicht zu kontrollieren ist. Hier werden dann spezielle Medikamente, die sogenannten Biologika, verwendet.
Welches Ziel verfolgen Sie bei Ihrer Asthma-Behandlung, Herr Dr. Lindemeyer?
Das Ziel einer guten Asthma-Behandlung, wie eingangs gesagt, ist, dass der Patient, die Patientin möglichst keine Alltagseinschränkung hat. Ja? Also die vollständige Symptomkontrolle, gute Atemsituation, keine anfallsartigen, keine nächtlichen Beschwerden, gute körperliche Belastbarkeit, keine Exazerbationen. Eine Exazerbation, wenn man dazu sagt, ist sozusagen ein Schub von Asthma, eine akute Verschlechterung der Asthmasymptome, die vielfältige Auslöser kennt. Das können Allergene sein, das können Infekte sein, das können manchmal auch stresspsychische Faktoren mitbedingen. Es gibt Patienten, die unglaublich empfindlich auf Geruchsstoffe beispielsweise reagieren. Das kann so in der Summe der Faktoren schon genügen, um die Symptomkontrolle zu verschlechtern. Das ist das Ziel einer guten Therapie. Neuerdings, also neueste wissenschaftliche Ansätze gehen sogar noch weiter und forcieren eine noch intensivere Therapie am Anfang, dass man sagt, also das, was wir heute machen, ja, wir versuchen die Symptomkontrolle herzustellen, das heißt also dieses Step-up, Step-down-Modell, wenn es dem Patienten gut geht, reduziere ich die Therapie, wenn es dem Patienten schlechter geht, steigere ich die Therapie, wurde zumindest jetzt in den letzten Jahren ein bisschen in Frage gestellt im Hinblick, sollen wir von Haus aus aggressiver therapieren oder aggressiv ist vielleicht das falsche Wort, aber offensiver therapieren, wie es beispielsweise die Rheumatologen machen. Ja, die sagen, sobald die Diagnose da ist, schauen wir, dass wir maximal Wirkung in die Waagschale werfen. Da treffen momentan sozusagen zwei ganz unterschiedliche Therapiephilosophien aus meiner Sicht aufeinander. Ja, diese einerseits zurückhaltende Step-up, Step-down Methode, wo ich sage, ich kann durch bedarfsweise Therapien, ja, also Erhaltungs- und Bedarfsmedikation mit relativ wenig Medikament sehr viel Wirkung erzielen und sehr gute Symptomkontrolle machen. Auf der anderen Seite sozusagen dieser mehr präventive Aspekt ein, wir müssen, wenn wir die Diagnose haben, wirklich alles geben und nicht warten, bis es schlechter wird. Und wenn es mal gut ist, ja, dann dürfen wir nicht vom Gas gehen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, meiner Meinung nach.
Sie haben jetzt zwei Gegenpole beschrieben. Wo stehen Sie in dieser Frage?
Ich aus Sicht des Niedergelassenen bin ja doch häufig mit einer gewissen Skepsis meiner Patienten gegenüber inhalativer Therapie konfrontiert. Lassen Sie mich ausholen. Ja. Früher haben wir sehr starre Therapiepläne gemacht. Da hat man dem Patienten, der Patientin Inhalator A und Inhalator B gegeben und gesagt, das inhalierst du jetzt morgens und abends. Ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ganz wurscht, das machst du und dann wird's passen. Ja, und dann hat er vielleicht noch ein Bedarfsmedikament gehabt, das er zusätzlich nehmen kann, wenn's schlechter wird. Ja, von diesem starren Schema sind Patienten schon vor 20 oder 30 oder längeren Jahren abgerückt und haben das immer schon gemacht. Ja, was sich bei uns erst, sage ich einmal, in den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren verbreitet hat, dass wir diese Erhaltungs- und Bedarfsmedikation, also Inhalationskortison plus Formoterol-Kombination wirklich auch freigegeben haben und gesagt haben, Patient, du spürst deine Symptome. Wenn du merkst, es wird schlechter, dann inhalierst du oder inhalierst du mehr. Und in Phasen, wo es dir gut geht, da kannst du das auch wieder reduzieren. Durchaus so, wie du es selbst spürst. Und das ist der Knackpunkt. Dafür sind nicht alle Patienten geeignet. Es gibt Patienten, die diese Wahrnehmung mehr oder weniger haben. Ja, es gibt Patienten, die spüren das ganz genau, wie es ihnen geht. Ja, die brauchen keinen Peak-Flow-Meter, der weiß oder sie weiß, wo bin ich, muss ich steigern, muss ich nicht steigern. Ein anderer sitzt mit 40% FEV1 vor mir und so, boah, mir geht's gut. Ja. Dem kann ich die Therapie eher nicht so in die Hand geben. Der braucht ein starres Schema und kann nicht so flexibel steuern. Das heißt also, dieser Therapieplan ist schon was ziemlich Individuelles. Ich muss schauen, welche Strategie passt zu meinem Patienten, zu der Situation, welcher Inhalator, ja, das ist auch ein ganz großer Punkt, Inhalatoren, das ist nicht wie Tabletten schlucken. Ja, und da ist es, das ist jetzt auch wieder meine ganz subjektive Meinung, absolut legitim, auch mal Sachen zu versuchen. Ja, es gibt mittlerweile sehr viele und gute inhalative Medikamente. Die müssen alle prinzipiell wirken und trotzdem die Praxis zeigt uns, es gibt Patienten und Inhalatorsysteme, die passen besser zusammen und andere weniger gut. Das darf man gemeinsam mit dem Patienten versuchen, dass man sagt, okay, wir planen jetzt mal für vielleicht 2 oder 3 Monate eine Therapie, nachher kommst du wieder und sagst mir, wie es dir gegangen ist.
Ein wenig Trial and Error in der Behandlung ist zulässig, sagt Dr. Lindemeyer. Herr Dozent Wandke, nach welchen Kriterien werden Asthmatherapien eigentlich erstellt?
Also die Asthma-Behandlung geht nach dem sogenannten China-Plan und da hat man schon vor einigen Jahren den Schritt gemacht, dass man Asthma mit einer Kombinationstherapie behandelt, nämlich einerseits mit einem inhalativen Cortison, das diese dem Asthma zugrunde liegende Entzündungsreaktion behandelt und zum zweiten ein Betamimetikum gibt, also ein Medikament, das die Bronchien aufmacht und dem Patienten die Atemnot nimmt. Diese Kombinationspräparate, wo es verschiedene gibt, sollen einerseits regelmäßig eingenommen werden und das ist auch neu, und auch bei Bedarf, weil man geht davon aus, wenn das Asthma jetzt schlecht ist und der Patient Beschwerden hat, dann braucht er die Inflammationskontrolle, sprich also das inhalative Corticoid. Und wenn er das im Kombinationspräparat hat, so wird er das immer gleichzeitig inhalieren. Und wenn die Asthma-Kontrolle dann wunderbar ist und es dem Patienten sehr gut geht und er nur vielleicht alle 2 bis 3 Wochen einmal inhalieren muss, dann kann er alle 1 bis 2 Wochen sein Kombinationspräparat inhalieren. Also das ist diese Step-up, Step-down-Therapie, dass man nur so viel Medikament gibt wie notwendig, aber so viel, dass die Kontrolle gegeben ist. Die Auswahlkriterien sind prinzipiell die Anamnese, dass ich also mit dem Patienten über sein Problem spreche, wie häufig er seine Beschwerden hat, wie sich die Beschwerden präsentieren und wo sich die Beschwerden präsentieren, also dass sich bei Tierkontakt, bei Anstrengung oder so. Der nächste Schritt ist dann von der Anamnese zur Diagnostik, dass ich eine Lungenfunktionsprobe mache. Also da bläst man in ein Gerät hinein und das misst eben den Grad der Obstruktion. Wenn das gefunden wird, also wenn eine bronchiale Obstruktion gesehen wird, dann wird eine Betamimetikagabe gegeben, die sogenannte Bronchiolyse. und nach einer Viertelstunde misst man noch einmal die Lungenfunktion und vergleicht dann den FEV1, also den 1-Sekunden-Stoß, ob sich der jetzt um 12% oder 200 Milliliter verbessert hat. Ist das der Fall, so spreche ich von einer Reversibilität. Ist das nicht ganz der Fall, so spricht man von einer Teilreversibilität. Und aufgrund dieser Lungenfunktion und der Anamnese beginnt man dann die Therapie und nach 3-4 Wochen kontrolliert man den Patienten noch einmal und sieht dann den Therapieerfolg einerseits an der Klinik, andererseits dann an der Lungenfunktion.
Das neue Schuljahr hat längst begonnen. Was ist bei einer Co-Infektion mit Covid-19 zu beachten, auch im Hinblick auf die Erfahrungswerte, die wir in den vergangenen 3 Jahren gesammelt haben?
Also prinzipiell ist Corona per se für Asthmatiker schon ein Problem, als jegliche Virusinfektion zu einer Verschlechterung des Asthmas führen kann, also sprich zu einer Asthma-Exazerbation. Das heißt also, wenn ein Asthmatiker Corona hat, dann wird er wohl mehr inhalieren müssen. Allerdings, das ist die positive Aussage an der Geschichte, dass der Asthmatiker nicht wirklich ein Risikopatient ist, Corona besonders leicht zu bekommen. Aber noch einmal, Virusinfekt führt zur Asthma-Exazerbation, ob das jetzt Corona ist, ob das ein Rhinovirus ist, ob das ein Influenza-Virus ist, das ist ungefähr das Gleiche. Das Vernünftigste ist, dass man gegen diese Krankheiten impft, dass man eine gewisse Immunität hat, dann ist man auf jeden Fall besser geschützt.
Wir haben uns anfänglich sehr große Sorgen um unsere Asthma-Patienten gemacht in der Covid-Pandemie und haben die Sorge gehabt, naja, diese Erkrankung, die aus damaliger Sicht, und das war 2020 auch so, selbst für gesunde Menschen so bedrohlich ist, wie gefährlich muss das dann erst für Asthma-Patienten, die von Haus aus eine Lungengrunderkrankung haben, sein? Das hat sich eigentlich aus meiner Erfahrung nicht so herausgestellt. Ja, also Asthma-Patienten sind nicht häufiger von einem schweren Covid-Verlauf betroffen gewesen. Es gibt Quellen, die sagen auch weniger, weil man den inhalativen Medikamenten doch protektive Aspekte zuspricht als Nicht-Asthma-Patienten. Das heißt, aus meiner heutigen Einschätzung gilt für Menschen mit Asthma das Gleiche wie für Menschen ohne Asthma im Hinblick auf Covid-Maßnahmen. Da würde ich keine große Differenzierung sehen. Das, was ich meinen Patienten gesagt habe, ja, wenn ihr zum Beispiel in so einer bedarfsweisen Inhalationstherapie seid, der das nicht immer nimmt, ja, wenn du Covid-positiv wirst, ja, dann nimmst du das gefälligst.
Wie sehen Sie beide die Zukunft der Asthmatherapie? Welchen Stellenwert haben bewährte Therapien und wie ist der weitere Ausblick?
Also de facto nach dem jetzigen Wissen wird die Inhalationstherapie mit Beta-Mimeticum-Steroid einmal bleiben. Ich habe gesagt, dass die meisten Asthmaformen auch leichten Grades sind. Also ich denke, das wird einmal in dieser Form so bleiben. Wo wirklich große Fortschritte gemacht wurden, war bei dem schweren Asthma, also das wenige Prozent der Bevölkerung betrifft, aber das eine massive Einschränkung der Lebensqualität darstellt. Und wenn ich ein schweres Asthma habe, dann gibt es eine Therapie mit den sogenannten Biologika. Das sind Medikamente, die man unter die Haut spritzen kann. Und da gibt es, glaube ich, inzwischen 5 fürs Asthma, die sehr gut funktionieren und den Patienten helfen und wirklich tolle Therapieerfolge bringen. Allerdings ist diese Therapie auch nicht ganz billig. Das muss man schon dazu sagen. Wie weit sich Biologika-Therapien dann auch für leichtere Asthmaformen zeigen werden, das steht noch in den Sternen. Soviel ich weiß, glaube ich, hat sich bei den leichten Formen das noch nicht so etabliert, auch von der Wirksamkeit. Aber in der Wissenschaft kann man nie sagen, das ist so, weil da entwickeln sich die Dinge.
Ja, da schlägt vor allen Dingen im Bereich eben dieses schon auch angesprochenen schweren Asthma, den eosinophilen Asthma, aber auch anderen Difficult-to-Treat-Asthma-Formen, die Gruppe der Biologika-Therapien schlägt da schon ganz neue Seiten und Therapieoptionen auf. Das ist jetzt ein kleiner Patientenkreis, ja, das sind wenige Patienten. Wir müssen ja sagen, von 100 Asthma-Patienten lassen sich mindestens 90 mit einer konventionellen Inhalationstherapie, also Inhalationskortikosteroid plus Formoterol, einwandfrei therapieren. Ja, aber dann bleibt ein kleiner Rest an Patienten, bei denen das nicht gelingen mag. Und für diese Gruppe können wir seit einigen Jahren in vielen Fällen mit diesen Biologika sehr viel tun. Da hat sich wirklich was getan.
Herr Dozent Wandke, Herr Dr. Lindemeyer, danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Mundi Pharma. Die im Podcast vertretenen Ansichten spiegeln die persönlichen Erfahrungen der Referenten wider.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.